Mama, Papa, ich bin berühmt. Bin jetzt im Internet.
So, hallo, hier sind wir wieder. Folge 7, Runner's World Podcast. Zuerst eine kleine Zusammenfassung, was wir heute alles dabei haben. April, April, aber kein Scherz, wir haben eine neue Challenge für den April mitgebracht. Und das Tolle ist, jeder, der sie schafft, gewinnt auch was. Das lohnt sich also auf jeden Fall, da mitzumachen. So langsam wird es dann ja auch Frühling, das Wetter wird ein bisschen schöner. Viele haben mit Heuschnupfen zu kämpfen, ich tatsächlich auch. Deswegen habe ich mich mal mit Heinrich, unserem Textchef, darüber unterhalten, was man da tun kann als Läufer. Bei schönem Wetter denkt man vielleicht auch ein bisschen ans Reisen und zwei meiner reizenden Kolleginnen waren unterwegs, um zu laufen. Britta in Norwegen, Jana in Israel. Ziemlich gegensätzlich also, davon erzählen euch die beiden heute. Und Urs erklärt euch, was es bei Laufschuhen eigentlich mit Rockersohlen auf sich hat. Jetzt geht's los! Der Monat neigt sich ja schon wieder dem Ende. März irgendwie auch schon wieder vorbei und ich habe ehrlich gesagt noch keine unserer Challenges mitgemacht, aber wir haben ja sowas jetzt jeden Monat und es gibt eine neue Chance, jetzt mitzumachen. Henning, du weißt, worum es geht.
Genau, wir starten im April, kein Scherz, am 1. April mit der RW4-Stunden-Woche. Genau, Hashtag RW4-Stunden-Woche, ein wie immer etwas kryptischer Hashtag. Das Prinzip dahinter, wir laufen im April in jeder Woche 4 Stunden und wollen wie immer, dass so viele bei der Challenge mitmachen wie möglich. Jeder, der sich angesprochen fühlt, für jeden, für den es eine Herausforderung ist, kann da mitmachen. Und das Coole ist, zum ersten Mal läuft es jetzt über Strava. Kennt ihr vielleicht, so ein Trainingstagebuch mit hunderten Millionen von Mitgliedern. Dort kann man über eine App einmal seine Läufe hochladen, tracken und hochladen oder man macht es einfach mit der Uhr und lädt es dann im Anschluss hoch. Genau, und da kann man sich registrieren für die Challenge und dann, wenn man es geschafft hat am Ende und in jeder Woche mindestens 4 Stunden gelaufen ist, was dann summa summarum 16 Stunden ergibt bis zum 28. April, bekommt man auch was.
Wie, man bekommt was? Und jeder bekommt was?
Jeder, der das schafft, im April dann genau die 16 Stunden zu laufen, nicht genau die 16 Stunden, sondern 16 mindestens Stunden oder mehr, genau, okay. Der bekommt 2 E-Paper-Ausgaben von Runner's World und kann dann einfach mal schauen, wie ihm das Heft so gefällt. Weil nicht jeder, der diesen Podcast hört, liest unser Magazin. Da kann man ja was dran ändern.
Sollte man, sage ich jetzt einfach mal.
Ja,
aber nein,
unbedingt.
Guckt dann einfach mal, wie es euch gefällt.
Genau. Also unter runnersworld.de/challenge ist das Ganze auch nochmal beschrieben. Geht mal auf die Seite, da könnt ihr dann auch euch bei Strava anmelden, falls ihr das noch nicht getan habt, falls ihr da noch nicht Mitglied seid und an der Challenge dann am Ende teilnehmen. Alles ganz einfach und simpler, als es jetzt wahrscheinlich klang.
Ich glaube, du hast ja auch nochmal alles aufgeschrieben und alles verlinkt, was man irgendwie dazu braucht, richtig?
Alles. Alles und noch viel mehr.
Wow, da muss ich ja auch gleich mal gucken gehen.
Jana, du bist durch Jerusalem gelaufen.
Ja, stimmt. Das war letzte Woche. Jerusalem-Marathon, erst das 9. Mal und da war ich dieses Jahr dabei. Das war echt eine gute Erfahrung.
Sehr heiß?
Nee, es ist noch Frühling und mir wurde auch gesagt, ein sehr harter Winter lag hinter den Israelis. Also es war sehr kalt ungefähr, weiß ich nicht, 18 Grad oder so.
Sehr kalt, okay. Ja.
Aber ich weiß, dass du irgendwo warst, wo es sehr kalt war.
Da war es sehr kalt. Ich war in Norwegen und bin über einen gefrorenen See gelaufen, aber jetzt interessiert mich tatsächlich erstmal, was hast du denn noch in Israel gemacht? Du warst eine Woche da.
Richtig.
Und hast das ganze Land erlaufen?
Nicht ganz. Also es war eine Pressereise zum Jerusalem-Marathon. Und wir waren dann auch hauptsächlich in Jerusalem eben selber. Haben uns da die Altstadt angeguckt. Die ist natürlich ziemlich beeindruckend. Tausende von Jahren alt und von einer Mauer umgeben. Also da drin wird auch fast nichts verändert. Da kann man, wenn man sich für Geschichte und natürlich für Religion interessiert, kann man da echt super viel sehen, super viel erleben. Danach sind wir aber tatsächlich nochmal in den Norden gefahren. Jerusalem liegt ja sehr zentral in Israel. Und dann haben wir noch einen kurzen Abstecher nach Osten ans Tote Meer gemacht. Und sind darüber dann nach Norden, nach Tel Aviv gefahren, an die Mittelmeerküste und haben uns da nochmal Jaffa und Tel Aviv angeguckt, was natürlich was komplett anderes ist als Jerusalem. Jerusalem ist die alte Stadt noch sehr arabisch geprägt und Tel Aviv erst vor, weiß ich nicht, 110 Jahren gegründet, sehr westlich orientiert, viele Wolkenkratzer, Hightech-Industrie und das war ein ganz spannender Kontrast. Und Tel Aviv ist auch sehr schön zum Laufen, kann man sagen, an der Küste lang, ist zu empfehlen.
Und wie war der Lauf dann in Jerusalem?
Bergig, also wie man vielleicht schon mal gehört hat, Jerusalem liegt auf mehreren Hügeln, Ölberg, Tempelberg, also es sind auch so Namen, die man schon mal gehört hat vielleicht. Und da geht es dann tatsächlich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, der Marathon hat insgesamt 800 Höhenmeter, was schon für einen Stadtmarathon sehr, sehr viel ist. Das spiegelt sich dann auch in den Siegerzeiten wieder. Also das ist kein Lauf, wo irgendwelche Rekorde gebrochen werden. Sondern für Freizeitläufer geht es eben darum, die Stadt zu sehen, die Aussichten zu genießen. Weil das ist natürlich die Belohnung, wenn du den Berg hochgelaufen bist, dann hast du echt einen tollen Blick über die Stadt, die ja auch die goldene Stadt genannt wird, weil sie aus weißem Sandstein gebaut ist, typischen weißen Jerusalemer Sandstein. Und wenn der angestrahlt wird von der Sonne, dann leuchtet der so golden. Das war jetzt am Lauftag, am Freitag, wo der Lauf war, jetzt leider nicht der Fall, weil es doch etwas bewölkt war. Aber es ist trotzdem ziemlich beeindruckend, die Stadt da so unter sich ausgebreitet zu sehen.
Und war das wirklich ein Lauf zwischen den Religionen? Merkte man das irgendwie? Beim normalen Marathon oder so hat man da ja nicht irgendwie den Bezug zu, aber hier drängt sich das ja quasi auf.
Ja, tatsächlich. Also lässt sich nicht ganz übersehen, vor allen Dingen, weil der Lauf eben tatsächlich so eine politische Komponente hat. Also Jerusalem war lange geteilt. Auch jetzt ist der politische Status der Stadt ja nicht so ganz eindeutig geklärt. Also es gibt einen Westteil der Stadt, der israelisch, jüdisch-israelisch ist und ein Ostteil, der den Palästinensern, den die Palästinenser als ihre Hauptstadt eigentlich haben wollen. Und das merkt man auch tatsächlich beim Laufen. Und darum gab es auch seit der Einführung dieses Marathons immer wieder Auseinandersetzungen, weil die Palästinenser eben nicht so begeistert davon sind, dass der Lauf auch durch ihr Ostgebiet führt. Und da merkt man dann auch, dass da die Dichte der Soldaten, in Israel sind es ja immer Soldaten, die solche Veranstaltungen absperren, begleiten, aufwachen, aufpassen, bewachen mit ihren Maschinenpistolen, dass die da in einer sehr höheren Frequenz stehen als ansonsten im Westteil der Stadt.
Die stehen komplett an der ganzen Strecke. Man sieht ständig jemanden, der mit Maschinengewehr da steht.
Ja, wobei es tatsächlich nicht so stark war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also man liest das ja häufig irgendwie, Israel, ganz viele Soldaten. Aber so extrem war es dann doch nicht. Die Militärs sind sehr präsent im Stadtbild, aber nicht unbedingt, weil sie jetzt gerade im Einsatz sind, sondern weil die eben gerade, weiß ich nicht, von ihrer Akademie irgendwie kommen oder irgendwo auf dem Weg irgendwo hin sind, gar nicht so im Dienst. Es gibt ja die eine verpflichtende Zeit beim Militär, die jeder Israeli ab 18 macht, also Männer und Frauen. Und deswegen sind das eben ganz viele, die man dort sieht. Aber beim Lauf jetzt im Ostteil der Stadt viel, viel mehr.
Sehr spannend. Aber du hast dich die ganze Zeit sicher gefühlt?
Ja, also tatsächlich. Bei der ersten Ausgabe dieses Laufes gab es irgendwie einen Tag vorher einen Anschlag in der Innenstadt von Jerusalem. Auch eine Frau ums Leben gekommen ist. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es da verhältnismäßig ruhig drum geworden. Und ich hatte jetzt auch selber nie irgendwie ein Gefühl von Angst oder Unsicherheit. Also das hat man, da achtet man als Organisator natürlich, achten die auch sehr drauf, dass die Läufer das nicht spüren, weil das natürlich ein touristisches Event ist und wichtig für die Stadt ist.
Wo kamen denn die meisten Läufer her?
Sehr international, also sehr durchgemischt. 80 Nationen waren dabei, die meisten waren wahrscheinlich Israelis, aber viele Deutsche habe ich gesehen, Engländer, auch so Südamerika, Brasilianerinnen viel, also ich glaube einmal quer durch.
Und liefen denn die Palästinenser auch mit oder wurde das so ein bisschen boykottiert?
Weiß ich nicht genau. Also ich glaube, es gibt auch eine muslimisch-palästinensische Lauf-Community da. Aber das war jetzt nicht so richtig präsent, also man hat jetzt da nicht so groß Fahnen oder sowas von denen gesehen. Allerdings war ein kleiner mittelschwerer Skandal vor dem Lauf, dass ein Syrer sich angemeldet hatte. Israel-Syrien, natürlich sehr schwieriges Verhältnis, kriegsähnliches Verhältnis. Die Organisatoren hatten für jede teilnehmende Nation die Fahne am Startbereich aufgehängt, und der Startbereich war eben vor dem israelischen Parlamentsgebäude, und dann hing eben die syrische Fahne so mit vor dem Parlamentsgebäude, und das da titelten dann die Zeitungen so: syrische Fahne über Jerusalem. Das war so ein kleiner Skandal, aber auch davon hat man absolut nichts mitbekommen beim Laufen.
Sehr gut. Ja, bei mir war es, glaube ich, irgendwie 30 Grad kälter.
Und ein bisschen flacher, vermute ich.
Es war der flacheste Kurs, den man sich vorstellen kann, denn es war natürlich ein zugefrorener See, Topf eben, logischerweise. Also klar, es ist nicht eine glatte Eisfläche. Da sind schon so ein paar Wellen drauf oder so ein paar, es waren auch so ein paar Risse da drin, die natürlich wieder zusammengewachsen waren. Also man fühlte sich nicht unsicher. Aber es ist schon eine coole Erfahrung, irgendwie über nur Eis zu laufen und nichts Festes unter dem Boden zu haben.
In Norwegen war das.
In Norwegen, genau.
Wie ist der Lauf?
Frozen Lake Marathon.
Okay.
Der findet auf dem Tisleifjord statt, mitten in Norwegen, so 100 Kilometer von Lillehammer entfernt ungefähr. Man fährt von Oslo mit dem Bus nochmal irgendwie 4 Stunden dahin durch kleine Straßen, und es wird immer winterlicher. Total schön, gerade wenn man irgendwie aus Norddeutschland kommt und diesen Winter nicht so viel Schnee hatte wie der südliche Teil des Landes. Kommt man da an, mitten im März, fühlt sich irgendwie wie Weihnachten, weil der Schnee so dick auf den Tannen liegt, und es ist wirklich total malerisch. Ich habe auch einen Elch gesehen.
Ein Elch?
Ja,
war der auf dem See?
Nein, der war nicht auf dem See, der war, als wir mit dem Bus hingefahren sind, stand er da im Wald.
Mhm.
Aber trotzdem schön. Und an dem Tag selbst hatten wir auch super Glück mit dem Wetter. Morgens strahlte die Sonne, es war halt ein super Skitag im Prinzip, also es ist ja auch ein Skigebiet da. Und dann sind wir zu dem See hingefahren mit einem Bus auch, was war relativ nah an dem Hotel. Und man fuhr dann durch die kleinen Tannenwälder da durch, und dann sah man halt den See vor sich liegen, eine riesige, flache Eisfläche, schneebedeckt, und alle staunten nur so aus dem Bus heraus. Alle waren total begeistert und überwältigt von dieser riesigen Fläche. Und dann sah man schon die Trecker darauf rumfahren, die Strecke da freigeräumt haben. Die windete sich dann in so Schlangenlinien über den See, dass man nicht irgendwie schnurgerade Strecken hatte. Also es war sehr schön gemacht.
Okay. Was ich mich frage, wenn man über den See läuft, wie ist das Gefühl? Braucht man Spikes, um da...
Ja, man muss mit Spikes laufen, also ist vorgeschrieben. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich bin vorher einmal mit den Spikes gelaufen, allerdings halt hier in Hamburg im Naturschutzgebiet auf Sand, um die Schuhe einmal anzuhaben. Aber es war hier halt einfach kein Eis und kein Schnee. Man hat aber super Halt. Also es ist nicht rutschig. Man kann auf dem Schnee oder auf dem Eis einfach normal laufen.
Mhm.
Es ist ziemlich hart. Also man hört auch immer dieses Klackern von den Spikes dann da drauf, wenn man direkt auf dem Eis läuft. Manchmal ist auch so ein bisschen Schnee da drauf. Das wäre dann so ein bisschen softer zu laufen. Aber man merkte am Ende doch schon, dass man irgendwie einen Halbmarathon, bin ich gelaufen, man konnte auch einen ganzen Marathon laufen, dass man den auf echt ganz schön hartem Untergrund gelaufen ist.
Mhm.
Und die Spikes dann immer so ein bisschen, ja, also so ganz viel Dämpfung hatten die Schuhe dann nicht. Und ja, war doch körperlich dann herausfordernd, obwohl natürlich gar keine Steigungen waren und die Bedingungen super waren. Also es war dann irgendwie knapp unter 0 Grad. Die Sonne ging dann so während des Laufs ein bisschen weg. Das war dann merklich kälter. Also das merkte man schon, wenn irgendwie die Sonne durchkam.
Mhm.
Aber total gute Wetterbedingungen, um Halbmarathon zu laufen.
Mhm. Wie viele sind mit dir gelaufen?
Es sind insgesamt 160 Teilnehmer mitgelaufen. 42 davon sind den Marathon gelaufen und die restlichen den Halbmarathon. Das verteilte sich schon relativ zügig auf dem Eis, dass man da, klar, man traf natürlich sich immer wieder an den Schnittpunkten, aber man lief da mehr oder weniger alleine mal zu zweit irgendwie über diesen See und konnte sich die verschneite Landschaft angucken. Oh, traumhaft.
Aber wie ist das psychologisch? Also du siehst ja nichts wahrscheinlich, also ist ja alles gerade und du siehst dann in der Ferne wahrscheinlich irgendwie.
Nö, also der See ist jetzt nicht so riesig. Mhm. Also man kann zu allen Ufern gucken und da gehen dann so sanfte, also es sind nicht so alpine Berge, wie man das aus den Alpen kennt, sondern es sind eher so sanft geschwungene Berge, die alle schneebedeckt sind mit netten kleinen Häuschen dazwischen. Also es ist total nett.
Also wird auch nicht langweilig
zwischen. Nee, ja, also es zieht sich dann hinterher doch, weil man hat natürlich die Strecke, es ist ja nichts an der Strecke, es ist dann nur Schnee links und rechts. Das war ziemlich gut, dass die Strecke dann fast nie gerade war, sondern immer in so Riesenslalombögen da durchführte und man immer so von Kurve zu Kurve, dann lief man da so durch. Mhm. Und man traf natürlich immer, weil das mehrere Schleifen waren, dann kamen von links mal wieder Läufer und dann sah man mal andere und traf sich wieder. Und da die Teilnehmerzahl halt auch sehr überschaubar waren und die meisten auch da irgendwie im gleichen Hotel waren, war eigentlich sofort so ein Gemeinschaftsgefühl da und man kannte sich dann irgendwie schon und winkte sich zu, also sehr nett.
Ach, schön. Also kannst du empfehlen?
Kann ich empfehlen. Die Anreise ist echt ganz schön lang, aber ich würde es wahrscheinlich dann irgendwie mit einer Woche Winterurlaub verbinden. Weil jetzt irgendwie Freitag hin, Samstag Halbmarathon laufen, Sonntag zurück, ist halt schon irgendwie ein bisschen aufwendig. Das war bei dir dann besser, ne? Die ganze Woche dann in Israel.
Ja, und auch nach Israel ist ja super easy. Fliegt man irgendwie 4 Stunden. 2 coole Laufevents, die man sich auf jeden Fall mal auf seine Liste schreiben kann, wenn man mal ein bisschen die Welt sehen will beim Laufen.
Genau.
Ist ja schon wieder ganz schön schlimm, Heinrich. Und ich habe gedacht, ich schnapp mir mal dich so als Experten und wir reden mal drüber, wie das so ist mit dem Heuschnupfen und Laufen.
Und schniefen um die Wette.
Ja, genau. Wo sind die Taschentücher? So.
Im Moment geht es ja so halbwegs.
Aber ich fand es eben schon wieder richtig schlimm. Als wir an so einer Hecke vorbeigelaufen sind, ging es so pusch.
Das Doofe ist ja, man kann das immer so schlecht auseinanderhalten. Ist das jetzt wirklich irgendwie Heuschnupfen? Ist das... Reagiere ich tatsächlich gerade auf diese Hecke oder niese ich aus irgendeinem ganz anderen Grund? Und ich kann auch immer gar nicht auseinanderhalten, ob das jetzt eben irgendwie die Bäume sind, die tatsächlich gerade blühen, gegen die ich erwiesenermaßen allergisch bin, oder ob es irgendwie nur so ein anderer Reiz ist, wie
Karotte, die ich gegessen habe oder so.
Ja, zum Beispiel ein Apfel, der noch irgendwie nachwirkt oder eben irgendwie Staub im Zimmer oder sowas.
Ja.
Und das finde ich ohnehin relativ schwierig bei dieser ganzen Frage. Man hat ja auch im Netz, glaube ich, relativ häufig diese Suchanfragen Erkältung oder Heuschnupfen, weil die Leute es einfach irgendwie nicht wissen. Sind sie jetzt irgendwie erkältet? Das ist eben auch meine Erfahrung mit Heuschnupfen, dass man manchmal sich so elend fühlt, dass man denkt, das kann jetzt nicht einfach nur Heuschnupfen sein. Oder bin ich jetzt müde, weil ich Heuschnupfen habe? Oder fühle ich mich deshalb irgendwie einfach so abgespannt und matt oder so? Oder ist es noch was anderes? Und dann geht das eben irgendwie alles so los. Also wenn man es noch nie gemacht hat, muss man halt einen Allergietest machen.
Ja, der ist eklig. Der ist fies.
Mit den kleinen Pieksern?
Ja.
Hast du den gemacht?
Ja, und ich glaube, links waren die Sachen, auf die ich richtig krass allergisch bin und rechts war halt gar nicht. Also jedenfalls war ein Arm. Das
ist, glaube ich, auch klassisch. Ich glaube, es geht irgendwie so hier links los mit den üblichen und dann hier rechts kommen irgendwie so die ungewöhnlichen
oder so. Tierhaare und irgendwie noch Lebensmittel oder so haben sie da, glaube ich.
Mhm.
Aber jedenfalls ist der linke Arm, also ein Arm ist total abgegangen und dann darf man ja irgendwie wie lange, also eine Zeit eben sich nicht bewegen und nicht dran kratzen und gar nichts machen. Und ja, saß ich da, bitte lass es schnell vorbei sein. Und dieser ganze Arm war noch eine Woche danach
grün und blau.
Richtig schlimm aus. Ja.
Was ist es denn bei dir?
Ich habe so die ganzen Frühblüher, also Birken und Hasel und...
Habe ich auch.
So alles irgendwie.
Ja, Birke, Hasel, Erle sind, glaube ich, so die türkischen.
Genau, und diese ganzen Bäume da. Und theoretisch habe ich sogar auf diese Gräser auch, also was später kommt, angeschlagen. Aber das habe ich nie so symptomatisch bemerkt.
Echt? Ich bisher. Schon. Also ich habe nämlich einfach diese 3 Bäume, die im Frühjahr blühen. Und dann habe ich Gräser und Rocken, die schließen genau daran an.
Mhm.
Das heißt, ich habe irgendwie eigentlich die ganze schöne Jahreszeit.
Ja.
Und was heißt das dann? Hier im Sommer, der klassische Tipp heißt ja immer, Allergene meiden. Das heißt also möglichst nicht rausgehen oder eben irgendwie möglichst nicht dann, wenn besonders viel unterwegs ist oder so. Das ist, und außerdem vielleicht auch nicht so intensiv einatmen, das ganze Zeug. Also möglichst nicht Fahrrad fahren oder möglichst nicht laufen, aber das kommt ja irgendwie nicht in Frage. Mhm. Und deshalb, Naja, also man kann ja eben so ein bisschen was machen. Man kann ja, so wie du auch sagtest, man kann ja eben zum Beispiel diese
Nasenduschen machen.
Obwohl, vorher oder nachher?
Beides. Also wirklich, am besten
das mit Salzwasser.
Man will. Mhm. Ja, ich nehme dann auch zu Hause, ich nehme einfach so ein Küchensalz, das steht bei mir im Bad. Und das.
Und wie so viel nimmst du?
So nach Gefühl, so ein halber Teelöffel vielleicht auf, ich glaube, das ist ein Dreiviertel Liter, dieses Fläschchen.
Ich glaube, sowas in der Richtung habe ich mir auch mal versucht zu merken, dass es so eine Art, sowas wie ein Teelöffel pro Liter sein könnte oder also, irgend sowas.
Du kannst ja auch, es gibt ja auch fertig so Nasenspülsalz in so ein Päckchen und dann ist da genau angegeben, wie viel Wasser man dazu nehmen soll, aber es kostet halt mehr. Und
genau, und das andere hat man ja immer da und das fand ich auch ganz praktisch.
Ja.
Und wie kriegt man es in die Nase?
Du darfst nicht durch die Nase atmen. Man muss dann halt durch den Mund atmen und dann hast du dieses Gerät, was eigentlich aussieht wie eine kleine Mini-Gießkanne. So. Das hältst du dir halt ins eine Nasenloch. Da musst du den Kopf drehen und brav durch den Mund atmen und dann fließt das hier einmal komplett durch die Nebenhöhlen und zur anderen Seite wieder raus.
Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gemacht. Gibt das auch als Leihgerät?
Das kostet, also ehrlich gesagt, das beste Ding, was ich habe, ist aus Plastik und kostet irgendwie 2-3 Euro.
Ja.
Also das ist echt nicht teuer.
Ich habe es eine ganze Zeit mal gemacht, aber irgendwie wieder aus den Augen verloren. Das ist ja auch mit all diesen Sachen so. Es gibt so viele Möglichkeiten, da was zu machen, dass man dann das wieder ein bisschen vergisst irgendwann. Irgendwann habe ich es zum Beispiel mit Orangenöl probiert. Das wurde mir mal empfohlen.
Orangenöl?
Ja, das hat irgendeine Apotheke irgendwie selbst angerührt. Also irgendwie, es ist kein pures Orangenöl, aber schon irgendwie so ätherische, weiß nicht, Orangenblüten, sonst was Sachen. Und
Schwarzkümmelöl habe ich mal gehört.
Ja, genau, das kenne ich, glaube ich. Obwohl, das hat schon wieder eine richtige medizinische Wirkung, glaube ich. Ich glaube, dieses Öl, das hat einfach sozusagen nur den Effekt, dass es die Schleimhäute pflegt und dass es sich da drauf legt und dass es irgendwie verhindert, dass die so durchdrehen.
Okay.
Oder so ähnlich. Und das fand ich auch eine Zeit sehr gut. Und dann gibt es auch so in den Drogerien, also alle möglichen Salben und Sprays und die dann teilweise die Schleimhäute beruhigen mit Kamille oder sowas. Und all die Sachen können einem auch immer mal eine Weile lang ganz gut helfen, finde ich. Wenn man dann eben irgendwie so ein bisschen am Durchdrehen ist. Und nicht zuletzt natürlich Augentropfen.
Da weigere ich mich an. Ne?
Bitte, bist du zu empfindlich, um dir einen Tropfen ins Auge zu tropfen?
Ja, das kann ich nicht. Das bringe ich nicht über mich, mir was ins Auge zu tropfen.
Du bist also keine Kontaktlinsenträger?
Nein, überhaupt nicht.
Das lernst du auch noch.
Wenn meine Augen erst schlecht genug sind. Also es gibt ja diese Brille, aber ich sehe auch ohne noch so gut, dass ich keine Kontaktlinsen brauche.
Mhm. Wie oft trägst du die Brille? Okay, wir schweifen ab.
Ja, ein bisschen.
Genau. Was wollten wir da noch sagen?
So, man kann ja auch Tabletten nehmen, wollte ich noch sagen.
Ja.
Ich bin da nicht so ein Freund von, weil sie mich irgendwie müde machen. Angeblich tun die das nicht mehr. So, das sind ja diese Antihistaminika und die gibt es ja irgendwie erster, zweiter, dritter Generation. So. Und gerade die ganz neuen dritten, gerade sozusagen, die sind ja auch noch verschreibungspflichtig.
Die finde ich aber gar nicht.
Die sollen nicht so sehr müde machen. Mhm. Ich habe die aber gar nicht so lange getestet, würde ich gesagt.
Du hast sie aber immerhin probiert und auch da das Gefühl gehabt, dass sie dich müde machen.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das dann...
Das ist ja eben auch meine Erfahrung mit den Antihistaminika, dass die, also ich habe wahrscheinlich die zweite Generation, nehme ich mal an, also von der es auch schon hieß, sie macht nicht mehr müde. Also sowas wie Cetirizin und...
Loratadin,
genau. Das, ist das die zweite Generation?
Ja, genau.
Und die machen unendlich müde. Also mich jedenfalls.
Ja, mich auch. Und so unausgeglichen. Also und hungrig und irgendwie.
Ja, oder ich kriege Kopfschmerzen oder ich bin einfach wirklich so am Boden zerstört. Und dazu, finde ich aber, gibt es ja den tollen Tipp, man benutzt sie, aber man nimmt nur halbe Tabletten.
Und ist es dann noch stark genug,
damit
man
das wirklich
keine Allergien mehr hat?
Jedenfalls für mich bei Cetirizin deutlich stark genug, dass also wenn es mir gerade wirklich alles zerfließt, dann nehme ich eine halbe Tablette und das wirkt ziemlich prompt. Und das ist immerhin was. Und das ist eben auch nur die Hälfte, noch nicht mal die Hälfte der Nebenwirkungen. Also damit kann man einigermaßen gut leben, finde ich. Das habe ich mit dem anderen Wirkstoff noch nicht probiert, aber der wirkt eben auch nicht so schnell, irgendwie nicht so sichtbar. Deshalb finde ich das mit Cetirizin ganz, ganz günstig, da eine halbe Tablette, das kann man irgendwie mal machen.
Und nimmst du das auch vorm Laufen direkt? Also wenn du jetzt irgendwie bei strahlendem Sonnenschein und...
Das wäre wahrscheinlich sogar das Beste, das kurz davor zu nehmen, könnte ich mir vorstellen. Also wenn es eben gerade so wirklich so ein Frühjahrstag ist mit ordentlich blühenden Bäumen und so, weil es eben relativ schnell wirkt und weil die Nebenwirkungen meiner Erfahrung nach doch um einiges verspätet eintreten. Also vielleicht sogar erst einen halben Tag später oder so. Also vielleicht sollte man es genauso machen, dass man es vor dem Laufen nimmt. Aber am Ende muss man es leider alles immer wieder für sich ausprobieren, womit man da gerade klarkommt.
Und auch jedes Jahr wieder neu, habe ich so festgestellt. Also
ja, genau. Es geht jedes Jahr, ja genau. Also in manchen Jahren habe ich es so gehabt, dass mir im Januar oder Februar schon irgendwie alles anfing zu jucken. Ja, die ersten Bäume, Hase, glaube ich, ist irgendwie ganz früh manchmal.
Birke ist auch immer fies.
Birke ist das Schlimmste, aber ich glaube, die kommt einen Tick später.
Echt? Ach, Mist.
Meine ich.
Es gibt da ja auch so wirklich Pollenradar im Internet.
Genau.
Und irgendwie viele Seiten, wo man das eigentlich nachgucken kann.
Und natürlich Apps.
Es stimmt. So weit bin ich noch nicht.
Nein. Die einen auch warnen unter Umständen und eben auch für die eigene Region. Also die einem zeigen, was in Hamburg oder wie auch immer gerade so los ist. Dann gibt es ja auch diese tückische Sache, dass man jedenfalls sagt, dass die Pollenbelastung zu bestimmten Tageszeiten stärker ist. Da ist man sich aber irgendwie, glaube ich, immer nicht so ganz einig, wann und wann nicht.
Und auch Stadt und Land. Und
genau, das hat was mit Stadt und Land zu tun. Und ich habe es gerade nochmal nachgelesen, sicherheitshalber. angeblich, also jedenfalls auf der Seite, auf der ich nachgelesen habe, hieß es, morgens ist es in der Stadt am besten zum Laufen. Also morgens zwischen, weiß nicht, 6 und 8 oder irgend sowas.
Zum Glück bin ich Frühaufsteher.
Ja, genau. Also da soll in der Stadt eben irgendwie die geringste Pollenbelastung sein und dann soll man auch als Städter eben irgendwie das Fenster aufmachen und lüften. Und weil man auf dem Land lebt, eben eher abends. Also nach 18 Uhr oder so, bis in die Nacht hinein. Und das ist also irgendwie genau anders als in der Stadt. Und das ist natürlich auch für die Praxis eigentlich sinnvoll, dass man eben nicht immer den ganzen Tag das Fenster offen hat und alles fliegt überall rum und die Pollen hängen dann wirklich in der Wohnung an einem dran. Und das kann man ja auch teilweise sehen. Also mir ist das gerade an unserem Kühlschrank aufgefallen, der jetzt nämlich irgendwie so eine silbrige Oberfläche hat, auf der im Augenblick gerade so kleine gelbe Punkte drauf rumhängen, wenn man es nicht abwischt. Also eben wirklich Pollen von irgendwelchen Bäumen. Also obwohl das Fenster nur irgendwie auf Kipp steht und das ist einfach überall. Und deshalb sollte man also irgendwie im Schlafzimmer sicher möglichst keine Teppiche haben und den Boden öfter mal wischen und Staub wischen und all diese Sachen. Und
macht man ja sowieso immer.
Praktisch ist auch, dass man seine Klamotten nicht mit ins Schlafzimmer nimmt, also die man natürlich tagsüber angehabt hat. Und, und dann muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Und sich auch gerade für Frauen mit langen Haaren die Haare abends wäscht. Weil natürlich in den Haaren praktisch, genau. Auch...
Auch für Jungs mit kurzen Haaren.
Ja, selbstverständlich. Gut, dass du das nochmal angemerkt hast. Denn darin verfangen sich ja irgendwie auch ziemlich viele Pollen, glaube ich.
Genau, also das ist, glaube ich, super. Also dass man, denn das hat man ja sonst im Kissen am Ende. Und ich habe das eigentlich auch das Gefühl, dass wenn ich das mache, wenn ich darauf achte, dass es dann besser ist nachts. Also eben abends eben für mich jedenfalls die Haare auskämmen und wenn man längere Haare eben irgendwie waschen und eben so ein bisschen darauf achten, dass das Zeug, was man mit sich rumträgt, dann nicht auch noch irgendwo im Bett landet.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind ja diese furchtbaren Spritzen. Oder ich fand sie sehr furchtbar. Stichwort Hyposensibilisierung.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ja.
Und auch da habe ich gerade noch mal kurz nachgelesen. Und auf allen medizinischen Seiten zum Thema ist das die erste Empfehlung. Und das wundert mich auch ein bisschen. Also das heißt immer, das sei total gut und bewährt und würde bei, ich weiß nicht was, 80% der Patienten irgendwie zu einer Besserung führen oder hat noch höhere Erfolgsquoten oder so. Und ich kann das für mich irgendwie nicht bestätigen. Also ich habe es vor vielen Jahren schon mal gemacht und Ich leide immer noch genauso unter Heuschnupfen und ich hatte vielleicht eine Zeit lang das Gefühl, dass es sich ein bisschen verändert hat.
Weiß natürlich nun auch nicht,
ja, das alte Problem wäre. Wie bei jeder Therapie.
Ja, ganz genau. Das ist nicht so leicht.
Also diese Spritzen sind schon alleine unangenehm. Man macht das ja irgendwie über 3 Jahre oder sowas und jede Woche einmal oder so ähnlich. Oder am Anfang noch ein bisschen regelmäßiger und dann so nur noch einmal im Monat oder so.
Genau, ich war einmal im Monat da, zweieinhalb Jahre
oder so. Ja, stimmt. Und das ist schon nicht so witzig, weil die natürlich wie jede Spritze gut gesetzt werden muss und das dann auch manchmal irgendwie schmerzhaft und doof ist. Und außerdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass es Nebenwirkungen hat. Also ich habe irgendwie mich sehr unwohl gefühlt, irgendwie jedenfalls die Tage danach. Und habe ich damals immer gesagt, also dass ich das Gefühl hatte, die Allergie wird irgendwie umgelenkt auf die Haut. Also das ist vielleicht ein bisschen unsinnig und auch nicht wissenschaftlich haltbar, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich eben auf eine ganz andere Art allergisch reagiere als vorher und eine Art, die nicht unbedingt besser ist. Also trotzdem will ich davon nicht unbedingt abraten, das kann man probieren, aber es ist dann langwierig und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so erfolgreich ist, wie es immer heißt.
Ja, also mein Hausarzt hat damals irgendwie gesagt, sowas wie, so ungefähr 50-50 Chance und probieren Sie es halt, dann haben Sie es probiert und wenn nicht, dann nicht. Ne?
Also ich meine, das ist eben andererseits, da man sich sonst, ich weiß nicht, bestimmt 30 Jahre damit rumschlägt oder vielleicht sein Leben lang, ist es natürlich trotzdem sinnvoll. Also wenn die Chance besteht, dann macht man es im Zweifelsfall lieber. Und sonst kann man es dann sicherlich auch mit anderen Sachen probieren. Das heißt, glaube ich, immer mal so Akupunktur oder so.
Eine Freundin hat mir ja mal erzählt, sie hat irgendwie, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das genau heißt, aber irgendwas mit Steinen und was ganz Alternatives gemacht. Und da wäre es wohl dann ein paar Jahre wirklich quasi weg gewesen. Aber das ist auch schon echt lange her, dass sie das gemacht hat.
Stimmt, es gab doch diese, ich erinnere mich aber, also ich glaube auch, es war irgendwas Esoterisches. Eine andere Freundin, eine Freundin von mir hat auch immer irgendwelche homöopathischen Sachen empfohlen, die sie aber, glaube ich, selbst nicht nimmt. Aber trotzdem hat sie darauf geschworen, dass das irgendwie funktioniert. Das muss man ausprobieren. Aber ich glaube, letzten Endes ist es sowieso jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr so anders, dass man eigentlich nicht draus schlau wird. Und fürs Laufen kann man natürlich leider nicht so richtig. Es wäre schön, wenn man irgendeinen großen Filter hätte, den man vor sich her tragen könnte.
Mit Mundschutz laufen,
genau. Also ich glaube, es gibt ja Leute, die sowas machen. Zum Beispiel in den Großstädten in Asien wird das ja durchaus gemacht.
Ja.
Das haben wir ja nur als Symbolfoto mal ausprobiert, aber es ist schon ein bisschen
anstrengend. Gibt's auch, glaube ich, noch online. Kann man nicht sehen.
Inmitten blühender Natur. Noch blüht es ja gar nicht so stark. Was man, glaube ich, noch ein bisschen beachten sollte, sind Kreuzallergien. Mhm. Also, dass man bei der Ernährung darauf achtet, dass man es einfach nicht völlig unkontrolliert. Also das fällt einem schon von alleine auf, dass man irgendwie auf Nüsse oder...
Also bei mir sind es rohe Karotten zum Beispiel. Ach, oder lange gewesen. Es geht mittlerweile eigentlich wieder ganz gut. Also es gibt tatsächlich scheinbar Hoffnung, dass es irgendwie sich ändert und wieder weggeht. Ist ja eigentlich auch logisch, denn sie war ja bei den meisten nicht schon immer da, die Pollenallergie, nicht?
Bei mir zum Beispiel nicht. Bei mir hat es erst irgendwie mit 20 angefangen. Mhm.
Also. Bei mir auch so, also gut, 17, 18 war ich so. Also vorher hatte ich nichts.
Und hingegen mein Bruder, der das als Kind schon hatte oder als Jugendlicher jedenfalls, bei dem ist es zurückgegangen. Und andererseits, meine Großmutter hat das irgendwie noch mit 85 gekriegt.
Ach, verrückt.
Also so viel zum Thema, es könnte damit zusammenhängen, wie man aufgewachsen ist oder was man, wo man aufgewachsen ist oder so. Das ist, glaube ich, eher nicht. Und daran kann man ja auch eh nicht viel ändern.
Das stimmt, da hast du recht.
Gut, was machen wir also als Läufer? Wir laufen trotzdem?
Wir laufen trotzdem. Man könnte ja mal sich überlegen, das dann eben in der Früh zu tun, in der Stadt oder
abends
auf dem Land abends zu gehen. Man könnte sich auch mal den Tipp zu Herzen nehmen, eine halbe Allergietablette zu nehmen. Ich glaube, das probiere ich mal aus diese Saison.
Ja, gerade dann, wenn es irgendwie krass ist, dann ist das ganz hilfreich. Außerdem finde ich immer gut, in der Saison einfach so eine kleine Apotheke parat zu haben von Augentropfen und Nasenspray. Denn die Tabletten machen zwar müde, aber die Nasensprays und Augentropfen nicht so sehr. Also das heißt, wenn man eben irgendwie gerade besonders unter juckenden Augen leidet, dann sind die Antihistamin-Tropfen dann schon eine Möglichkeit. Also ich habe das manchmal extrem, also wenn ich irgendwie, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich da ja mit den Händen irgendwo in den Busch gefasst oder so ähnlich oder sowas. Oder ich habe irgendwas wirklich in die Augen gekriegt und dann so, dass es auch richtig anschwillt und ganz extrem ist. Und dann will man ja irgendwas haben, dafür ist es eben ganz gut.
Ein vorbeugender Tipp ist da ja auch noch, mit einer Brille zu laufen. Also sei es eine Sonnenbrille oder meinetwegen auch eine mit Fensterglas. Oder die Lesebrille, dass die Sachen nicht so in die Augen fliegen.
Ja, also genau.
Ich habe tatsächlich festgestellt, dass mir das hilft. So bilde ich mir ein.
Ich benutze es auch zum Fahrradfahren. Also eben irgendwie so richtig so eine etwas großflächige, peinlich verspiegelte Skibrille.
Das sieht sportlich aus.
Genau. Damit es nicht einfach nicht zu viel wird alles.
Ja.
Und also mit Brille laufen. Außerdem gibt es natürlich noch so ein paar eben pflegende Augentropfen zum Beispiel, die finde ich ja ganz gut, diese Sachen, die dazu da sind, die Augen zu befeuchten. Wie heißen die noch? Hylogel heißt eins, glaube ich, zum Beispiel. Oder
bei Augentropfen.
Es gibt auch so.
Ich heraus.
Ach ja, richtig. Kann ich nur empfehlen, ist toll.
Ja, so sollte ich wahrscheinlich mal.
Ja, ich habe auch gerade die neuesten Sachen wieder per Mail ins Haus gekriegt. Ich soll meine Ernährung umstellen, zum Beispiel.
Das habe ich aber auch schon gelesen, tatsächlich.
Ich habe jetzt aber noch nicht ganz rausgelesen, was der Trick dabei war.
Also ich hatte mal was gelesen, Dr. Brucker hieß der Gute, der im Prinzip sagt, Allergien sind ein Fehler im Eiweißstoffwechsel und wir essen alle zu viel Eiweiß. Und der dann sagt, man soll eben eher einfach vollwertiges Getreide essen, da ist genug Eiweiß drin und wir brauchen gar nicht so viel Eiweiß. Und ja, argumentiert da so ein bisschen, dass das quasi da dieser Fehler ist. Ich habe das auch mal eine Weile versucht, aber auch nicht so konsequent weitergeführt, wie man es wahrscheinlich tun müsste.
Ja, ich habe da jetzt gerade zwei verschiedene Ansätze nahegelegt bekommen und muss mal sehen, ob ich davon einen ausprobiere. Oder beide.
Aber da bin ich aber gespannt.
Fühlt sich bestimmt einer der beiden benachteiligt, wenn ich den anderen bevorzuge.
Aber beide gleichzeitig könnte auch schwierig werden.
Ja, also beide nacheinander oder so. Gut, also Augen zu und durch.
Oder Augen auf.
Genau, Nase zu.
So, lieber Urs, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über den Asics Meteorite gesprochen. Der hat ja so eine ganz eigenartige Sohle oder auf den ersten Blick sieht sie so ein bisschen eigenartig aus vielleicht. Ja. Sie ist nämlich so gebogen ein bisschen und das nennt man, glaube ich, Rockersohle, richtig?
Richtig, alles richtig. Und zunächst mal finde ich es ganz schön, was du gerade machst, muss ich jetzt mal kurz beschreiben. Denn immer wenn man über ein Produkt spricht, nimmt man sich dieses Produkt am liebsten zur Hand und kann es dann auch viel besser beschreiben. Und wir machen das jetzt mal bildlich. Also wir haben jetzt den Schuh hier in der Hand und tatsächlich, der sieht ganz anders aus als bisherige Essex-Schuhe. Essex-Schuhe erkennt man an ihrem Design, an dem klassischen Essex-Logo und an ihrer charakteristischen Mittelsohle, häufig mit der Geldämpfung. Und dieser Meteorite, der neue Schuh, der hat eine ganz voluminöse Sohle, banal ausgesagt eine ganz fette, dicke Mittelsohle.
Ja, die hat er wirklich.
Und der Mittelfuß immerhin 3 cm dick. Also das kennt man so von anderen Marken wie Hoka One One oder so, die haben auch so dicke Sohlen. Und das hat Essex jetzt auch. Mit also sehr viel Dämpfungsmaterial unter der Sohle und tatsächlich, das bringt einen sehr großen Komfortgewinn, sehr viel weiches Dämpfungsmaterial, vor allen Dingen unter dem Mittelfuß. Und dazu, du hast es gerade angesprochen, diese Rocker-Konstruktion. Man denkt natürlich gleich an Rocker, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da frage ich mich natürlich, sind die Schuhe dann besonders für Leute, die Rockmusik mögen?
Logisch, Frage liegt nah und wie kommen die Hersteller oder die Technologen auf den Namen? Rocker ist eigentlich ein technischer Begriff, also in der Ingenieursprache. Die Rocker-Konstruktion, das gibt es bei Ventilen im Automotor zum Beispiel. Und im Sportbereich kennt man die Bezeichnung Rocker vor allen Dingen in Sportgeschäften bei Ski, bei Alpinski, bei Abfahrtski. Und zwar bezeichnet das die Tatsache, dass der Ski nicht auf der Schaufel und am Ende aufliegt, also an der Spitze und am Ende des Skis, sondern in der Mitte. Und die Spitze der Skis und das Ende der Skis, die sind so leicht nach oben gebogen und liegen also gar nicht auf dem Boden auf. Das nennt man Rocker. Das ist, kann man sich bildlich auch so etwas etwa ähnlich vorstellen wie die Kufen von einem Schaukelstuhl, die Rundung. Und das ist hier bei diesem Essex Mitarite nachempfunden. Also auch hier ist die Mittelsohle so konstruiert, dass die Fersenpartie und vor allem die Frontpartie, die Vorfußpartie, nach oben aufgebogen sind und dass der Mittelfußbereich auf dem Boden steht.
Mhm. Und jetzt lass uns nochmal allgemein über diese Rockersohlen sprechen. Also das ist eben so eine allgemeine Konstruktion, dass im Prinzip der mittlere Fußteil zuerst auf dem Boden steht, also vom Abrollverhalten her. Und beim Mitarite sind nochmal so ein paar andere Sachen mit rein konstruiert, oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
Zunächst mal, genau, das ist, Rocker ist so das Prinzip, wie der hergestellt wird oder wie die Sohle aufgebaut ist. Aber es gibt natürlich noch andere Charakteristika dieser Mittelsohle. Mhm. Das, was du eben zuerst nanntest, dass der Mittelfuß die Sohle oder den Boden zuerst berührt, das ist eigentlich mehr Effekt dieser Konstruktion. Mhm. Das muss nicht unbedingt so sein, beziehungsweise gerade bei Essex ist es so, die haben in ihrem sporteigenen Forschungsinstitut in Kobe Untersuchungen gemacht und da haben sie festgestellt, dass eben mit dieser Rocker-Konstruktion der Fuß beim Abrollen Energie spart, beziehungsweise der Körper. Und deswegen hat man diesen Schuh so konstruiert. Und zwar ist es wohl so, da haben die also etliche Untersuchungen gemacht, die ich mir dort vor Ort auch angucken konnte. Das war sehr, sehr interessant, dass der Gelenkausschlag im Fußgelenk bei dieser Rocker-Konstruktion geringer ist als bei einer normalen konstruierten Schuhsohle. Das heißt, man hat weniger Bewegung im Fuß und laut Essex spart man dadurch beim Training Energie. Hm. Also dieses Pendel, wenn ich den Schuh jetzt mal hier so in Gedanken vor mir hin und her bewege, durch diese abgerundete Konstruktion der Sohle, braucht sich der Fuß weniger zu bewegen im Fußgelenk. Hm. Und deswegen spart man beim Laufen Energie. Mit anderen Worten, man kann dadurch länger laufen, hat Energie für mehr Laufkilometer oder kann auch effizienter laufen. Also der Schuh ist gerade jetzt hier die erste Konstruktion, dieses Mitarite, der ist konstruiert zum Training, für Trainingsläufer und auch durchaus für ruhiges, langsames Trainingstempo. Das ist also keineswegs irgendwie ein Wettkampfschuh oder ein Marathonschuh in erster Linie, sondern ist konstruiert für Läufer, die mit der Ferse zuerst aufsetzen, über den gesamten Fuß abrollen und dann eben von dieser Rocker-Konstruktion profitieren und Energie sparen. Aber es sind, wie du eben auch schon angesprochen hast, es sind natürlich auch noch andere Kennmerkmale bei diesem ganz neuen Modell, bei dem Mitarite. Die Rocker-Konstruktion fällt natürlich als erstes ins Auge. Das zweite ist, wenn man den Schuh sich mal von der Sohle her anschaut, dann sieht man diese sogenannte Guide-Sole-Technologie. Mhm. Das heißt, die Sohle ist so konstruiert, mit einer Aussparung, die von der Ferse über den gesamten Mittelfuß bis in den Vorfußbereich geht, dass der Fuß beim Abrollen geführt wird. Und dass der Fuß in einer biomechanisch optimalen Art und Weise von der Ferse bis zum Vorfuß geführt wird. Und auch dies soll eben einen möglichst effizienten und kraftsparenden Laufstil fördern.
Das klingt jetzt alles ganz großartig. Also Energie sparen, das will man beim Laufen. Man will auch möglichst effizient laufen.
Ja.
Warum ist es denn kein Wettkampfschuh?
Das war nicht Ziel von Essex bei der Konstruktion dieses Schuhs. Deswegen zum Beispiel auch, was wir eben anfangs hatten, diese voluminöse Mittelsohle mit 3 cm Aufbau und sehr viel Mittelsohlen-Dämpfungsmaterial. Also es ist relativ weich gedämpft, komfortabel kann man auch sagen. Er ist nicht auf Leichtgewicht getrimmt. Der Schuh wiegt gut 300 Gramm in US-Größe 9. Mhm. Und er ist von der gesamten Laufcharakteristik eher für die Lauftempo, Tempi konstruiert, wo man im Training läuft. Also ungefähr, sagen die Essex-Designer, so ab einem Tempo von 5 Minuten pro Kilometer bis zu 7 Minuten pro Kilometer oder auch langsamer. Also dafür ist der Schuh konstruiert.
Also um bequem Kilometer zu sammeln.
Genau, als Trainingsschuh.
Okay. Ja. Ja, ich glaube, muss man einfach ausprobieren, ne?
Muss man ausprobieren. Es ist tatsächlich ein anderes Laufgefühl. Auch weil, das haben wir bislang noch nicht erwähnt, zu dieser Konstruktion des Schuhs, auch zu der Rocker-Konstruktion gehört, dass der Vorfußbereich versteift ist. Das heißt, wo wir normalerweise bei Laufschuhen den Effekt haben im Vorfußbereich, dass der abknickt beim Abrollen und die Sohle sich so aufbiegt. Das passiert beim Meteorite gar nicht. Der ist eben nach vorne, die Sohle nach oben gebogen. Man rollt mit dem ganzen Fuß ab, aber der Schuh knickt nicht ein. Das ist ein zunächst mal sehr ungewohntes Gefühl, gerade wenn man an bisherige Essex-Laufschuhe denkt. Und ist für viele auch ungewohnt oder bleibt ungewohnt. Und muss man auch dazu sagen, und das sagt Essex natürlich auch, es ist wie bei jedem Laufschuh, das ist ein Schuh, der ist nicht für alle Läufer geeignet, sondern speziell hier in diesem Fall für die Läufer, die mit der Ferse zuerst aufsetzen und über den gesamten Fuß abrollen. Und das muss man eben natürlich ausprobieren, bevor man den Schuh kauft, oder sollte man ausprobieren. Denn das Laufgefühl ist tatsächlich ein ganz eigenes. Und das vielleicht zum Schluss auch noch dazu angemerkt, der Meteorite ist jetzt sozusagen der Technologieträger für eine neue Generation von Essex-Laufschuhen. Es wurde von Essex bereits angekündigt, dass in diesem Jahr noch 2019 im Herbst spätestens weitere Modelle mit diesen technologischen Grundzügen folgen werden. Das heißt, da werden dann auch noch andere Ausführungen kommen, die für andere Läufer dann eben eventuell auch geeignet sind.
Wir behalten das auf jeden Fall weiter im Blick.
Auf jeden Fall.
Genau, ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Ausprobieren und hoffentlich die Straße rocken mit dem Rocker.
Ja, viel Spaß beim Rocken, yeah.
Das war's dann schon wieder für heute. Ging schnell um, oder? Lasst uns übrigens auch gerne mal eine Bewertung da, wie ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin rockt die Straße mit Rockersohle oder ohne. Hoffentlich auf jeden Fall ohne Heuschnupfen und mit ganz viel Spaß am Laufen.